Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Mit diesem Zitat von Arthur Schopenhauer darf ich Sie recht herzlich begrüßen zur aktuellen Ausgabe von Beide Seiten live. Und da geht's heute eben um die Gesundheit, beziehungsweise genauer gesagt um das Gesundheitssystem in Österreich. Und dazu begrüße ich jetzt die Vizepräsidentin der österreichischen Ärztekammer, Nagme Kammerleien Schmidt. Herzlichen Abend. Herzlich willkommen natürlich. Herzlichen Abend. Ist gut.
Schönen Abend. Danke.
Schönen guten Abend. Hallo. Und Andreas Krauter, Fachbereichsleiter der österreichischen Gesundheitskasse.
Schönen guten Abend.
Österreich hat eine Zweiklassenmedizin. Würden Sie mir zustimmen oder widersprechen?
Ich muss Ihnen leider zustimmen.
Wissen Sie das?
In verschiedenen Bereichen sicherlich, ja.
Ist das gut? Ist das schlecht? Was kann dagegen unternommen werden?
Ich glaube, grundsätzlich würde ich zunächst einmal haben wollen, dass die Bevölkerung möglichst gut versorgt ist, unabhängig von der Diskussion einer Zweiklassenmedizin oder privaten Anteilen. Ich denke, wir müssen als ÖGK jetzt in diesem Sinn, als Vertreter eines öffentlichen Gesundheitssystems, eines solidarischen Gesundheitssystems, in das alle unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger einzahlen, sicherlich dafür sorgen, dass alle Patientinnen und Patienten, alle unsere Versicherten so gut wie es geht im Rahmen dieser Möglichkeiten und wie es der Stand der Wissenschaft will, versorgt sind.
Wie sehen Sie das? Stimmen Sie dem zu?
Also ich bin froh, dass wir diese Diskussion führen, weil ich komme ja gerade aus der Ordination und ich spüre die Sorgen der Patientinnen und Patienten. Wir haben jetzt auch eine Umfrage gemacht, also Gesundheit ist wirklich der gesamten Bevölkerung wichtig und 2/3 der Bevölkerung machen sich extrem große Sorgen, dass die Gesundheitsversorgung nicht passt. Ich glaube, es ist eine Verpflichtung der Politik und auch der ÖGK, dieses Gesundheitssystem, wie wir es haben, zu verbessern und vor allem die Grundleistungen zu wahren. Denn ich spüre das tagtäglich von Patientinnen und Patienten, die kommen und sagen, schauen Sie, ich kriege jetzt schon beim Zahnarzt keine Plomben mehr, das ist eine Grundleistung. Was kriege ich denn in Zukunft von Ihnen nicht? Kann ich denn noch zum Internisten gehen oder kriege ich dort auch kein EKG mehr? Wie geht denn die Zukunft weiter? Und wir haben jetzt in den vielen Jahren Pandemie gelernt, wie wichtig Gesundheit ist und was das für einen Einfluss auf unsere Gesellschaft auch hat.
Es gibt eine aktuelle Umfrage des Peter Hayek Instituts für Public Opinions im Auftrag der Ärztekammer. Und da wird die Frage gestellt, in welchen Bereichen soll der Staat Geld investieren? Und die Antwort ist bemerkenswert, wir können uns das gleich gemeinsam ansehen, insofern, als dass hier Gesundheit ganz klar auf Platz 1 landet. Also noch vor Bildung, vor Soziales, vor Pflege, vor Klima- und Umweltschutz, weit vor Integration, Landesverteidigung etc. Jetzt ist es so, dass Österreich eines der teuersten Gesundheitssysteme Europas und in weiterer Folge auch der Welt hat. Die Frage, die ich an Sie beide stelle, ist also, ist es so, dass Österreich zu wenig Geld ausgibt oder ist es so, dass Österreich das Geld falsch ausgibt? Was würden Sie dazu sagen?
Ich glaube, es ist gut, dass wir so viel Geld investieren. Wir haben auch, wenn immer diskutiert darüber wird, wie die Qualität der Gesundheitsversorgung ist, im Vergleich selbst in Europa eine sehr, sehr gute Versorgung, wo wir sehr viel Leistungen anbieten können. Es geht darum, dass das strukturiert wird. Wir müssen darauf schauen, wo wir Leistungen bringen, die vielleicht doppelt, dreifach und so weiter erbracht werden und diese Mittel, die wir aus dem lukrieren können, dann für die neuen Leistungen einsetzen können. Hier gibt es sehr viele Beispiele dafür und ich denke, da ist es auch ganz wichtig, die niedergelassene Ärzteschaft und die Vertretung, dass wir hier gemeinsam Wege gehen, diese Dinge auszuloten und darauf zu schauen, dass wir trotz dieser sich natürlich schwieriger gestaltenden Rahmenbedingungen dorthin kommen, dass wir auch jeden Österreicher, jede Österreicherin eine gute Basisversorgung angedeihen lassen.
Woran scheitert das?
Ich glaube, die ÖGK ist eine relativ junge Organisation, die in den letzten 5 Jahren die ersten Schritte gemeinsam quer durch Österreich gemacht hat. Und wir sind natürlich bemüht, alle Österreicherinnen und Österreicher gleich zu versorgen. Hier müssen wir gemeinsam mit der Ärztekammer schauen, dass wir auch die Tarifkataloge, die Versorgungsangebote gleich ziehen. Da ist noch einiges zu tun. Und ich denke, Das ist die Aufgabe der Zukunft. Und noch einmal, wir haben extrem hohe Steigerungen, auch bei Kosten, bei Leistungen. Die ÖGK hat in den letzten 5 Jahren 3,6 Milliarden Euro mehr ins Gesundheitswesen gesteckt. Das heißt also, auch die Versorgung ist entsprechend besser geworden. Und natürlich gibt es Felder, die zu verbessern sind. Ich glaube, gemeinsam mit Schulterschluss, mit den entsprechenden Partnern können wir das auch bewältigen.
Das wären in dem Fall dann auch Sie. Das könnte eigentlich ganz einfach sein, wenn ich mir das so anhöre. Woran scheitert es?
Ja, also wir haben, um es kurz zusammenzufassen, wir haben einen teuren Patienten, der findet im Spital statt. Wir haben einen günstigen Patienten, der findet in der Ordination im niedergelassenen Bereich statt. Und jetzt müssten wir schauen, dass wir den teuren Patienten aus dem Spital in die Ordinationen bekommen. Das ist nur relativ schwierig, weil wir Leistungen haben, mit denen wir das Spital nicht entlasten können. Das heißt, wir brauchen viele, viele Leistungen mehr im niedergelassenen Bereich und wir brauchen viele, viele Kollegen mehr im niedergelassenen Bereich, die sich auch wohnortnah um die Kolleginnen und Kollegen, um die Patientinnen und Patienten kümmern. Ich bringe Ihnen ein Beispiel, die Thromboseabklärung. Da kommt ein Patient mit Wadenschmerzen zu mir in die Ordination und ich muss ausschließen, ob dieser Patient eine Thrombose hat, ja, nein. Es gibt mittlerweile einen Schnelltest, den gibt es nicht seit gestern, den gibt es schon seit vielen Jahren. Und da wüsste ich zumindest, ist es eine Thrombose, ist es keine Thrombose, schicke ich den in ein Spital, ja oder nein. Dadurch, dass wir diese Leistung in der Ordination nicht anbieten können, schicke ich den armen Patienten mit dem Verdacht, mit dem Transport, der kostet auch viele hunderte Euro, ins Spital, dort sitzt er dann seine Stunden ab, kriegt dann ein CT, kriegt dann eine Blutabnahme etc. Da sind wir schon über 1.000 Euro. Und wenn er dann Thrombose hat, kriegt er die Therapie nach 8 Stunden. Und das könnte man alles beschleunigen. Diese Tests sind jetzt nicht die große Erfindung und keine Rocket Science, sondern das sind Sachen, die können wir ja anbieten, nur sie sind in unserem Tarifkatalog nicht abgebildet. Und das macht das System teuer.
Warum sind sie dort nicht abgebildet?
Das ist eine sehr gute Frage, weil die ÖGK das nicht machen möchte. Es ist schon länger eine Forderung von uns. Wir brauchen das, ja. Wir brauchen das, um niederschwellig wirklich gut zu versorgen. Und zwar state of the art, ja. Es ist etwas, was dem Patienten Leid erspart, was Zeit erspart. Und was man nicht vergessen darf, je schneller man bei der Diagnose ist, umso schneller ist der Patient wieder gesund. Und umso weniger fehlt da am Arbeitsmarkt. Und das ist ein Rädchen, an dem wir drehen könnten. Wir brauchen einfach moderne Leistungen in der niedergelassenen Ordination, damit wir den Spitalspatienten verhindern.
Herr Krauter, wenn ich mir das anhöre, dann klingt das eine harte Kritik an Ihrer österreichischen Gesundheitskasse. Da klingt es fast ein bisschen so, als würde man die Ärztinnen und Ärzte abhalten davon, die Arbeit zu leisten, die der Patient, die Patientin...
Um Gottes Willen, das wollen wir nicht. Die niedergelassene Ärzteschaft sind die Vertragspartner von uns und eigentlich die wichtigste Säule in der Versorgung von den Versicherten. Wir könnten sagen... 14% der Leistungen werden weniger erbracht in den Spitälern und natürlich ist es notwendig, auch im niedergelassenen Bereich aufzurüsten. Ich bin natürlich jetzt weniger in der einzelnen Krankenfallgeschichte positioniert als in der Systemleistung. Und dort müssen wir immer gute Lösungen dafür finden, dass wir Leistungen, die wir tarifieren, also zum Beispiel jetzt den Laborbefund, der von der Frau Doktor angesprochen worden ist, oder da wäre ja auch die Möglichkeit, dass man mit einem Ultraschallgerät untersucht, ob eine Thrombose vorliegt, dass es dazu Tarifierungen gibt. Da gibt es aber oft auch Verwerfungen innerhalb der verschiedenen Fachgruppen, wer was machen darf und wo wir hinzahlen. Also deswegen sage ich ja und sagte ich auch zuvor, es ist ganz wichtig, dass wir gemeinsam über die Leistungskataloge schauen und da hat auch die Ärztekammer schon sehr viel vorgearbeitet dafür, dass wir dann ein gutes Angebot gestalten können.
Also das heißt, ich fasse zusammen, es scheitert daran, dass Sie sich zusammensetzen und sich überlegen, was in diesen Tarifbestimmungen...
Also wir sitzen öfter zusammen und es gibt ja auch viele Konzepte, die wir schon anbieten, weil wir ja tagtäglich an der Basis arbeiten und wissen, was fehlt. Also es ist ja nicht so, es gibt ja auch neue Leistungen, die ich damals 2017 quasi mit viel Druck in den Kassenvertrag zum Beispiel in Wien reingebracht habe. Aber wir haben Limits auf Leistungen, zum Beispiel die CRP-Testung. Die Damen, die Kinder haben, kennen das aus der Kinderordination. Das Kind kommt, schreit, man kann es nicht ordentlich untersuchen, man weiß nicht, gibt man ein Antibiotikum oder nicht. Dann gibt es den berühmten Fingerstich, wo ich dann in kurzer Zeit weiß, braucht das Kind ein Antibiotikum, ja oder nein. Da habe ich ein Limit von 3% drauf. Das heißt, ich bin in der ersten Woche über dem Limit drauf und mache diese Tests quasi kostenlos und kriege sie nicht refundiert. Und das sind Sachen, wo wir Antibiotika sparen können.
Ja, aber woran liegt das? Also, das müsste die ÖGK sagen, es braucht...
Nein, die ÖGK kriegt nicht genug Geld und kann dieses Geld nicht auszahlen.
Das heißt, die ÖGK bräuchte mehr Geld seitens der Politik, seitens des Gesundheitsministeriums.
Und wir haben diesen Finanzausgleich gehabt, die 15a-Vereinbarung, ganz spannende Geschichte, wurde als großer Erfolg gepriesen. Da hat man ein Geld genommen, hat 300 Millionen in den niedergelassenen Bereich gestopft und 600 Millionen oder 900 Millionen in die Spitäler. Ja. Obwohl es genau umgekehrt sein sollte. Wir brauchen in der Niederlassung viel mehr Leistungen, damit wir das teure Spital entlasten können. Und wenn man sich anschaut, und da habe ich mir damals schon auf den Kopf gegriffen und gedacht, bitte, die Frequenzen in den Spitälern bleiben konstant. Wir haben im niedergelassenen Bereich Frequenzanstiege. Wir haben 16% mehr Bevölkerung, die wir wohnortnah versorgen müssen. Und dieses Geld muss einfach dorthin geparkt werden, wo wir Bedarf haben. Und das ist im Moment der niedergelassene Bereich.
Ein zentraler Punkt sind da die MRTs, die viel diskutierten. Da gibt es den Vorwurf der ÖGK, ich glaube, das kann man so sagen, dass die Ärztinnen und Ärzte zu oft zu leichtfertig überweisen sozusagen und Patientinnen und Patienten ins Spital schicken, wo sie dann MRTs machen können, 60-60.
Ich möchte vorher noch ein Stück weit dazu Stellung nehmen. Wir sind heute in der Situation, dass wir sehr viel mehr teure Leistungen anbieten. Wir haben eine älter werdende Bevölkerung, und im Vergleich zu den Jahren vor der Pandemie auch ungefähr 360.000 Menschen mehr zu versorgen. Und das führt natürlich dazu, dass es bei den Kosten zusätzliche Kosten gegeben hat. Genauso ist es mit vielen Therapien so, dass es viel komplexer und teurer geworden ist und wir haben eine Entwicklung in der Bevölkerung, wieder eine steigende Arbeitslosigkeit und doch eine Menge Menschen, die nur mehr Teilzeit arbeiten und damit fallen auch die Einnahmen der Sozialversicherungen, was dazu führt, dass dann so schwierige Situationen entstehen. Wenn wir jetzt also auf die CDMR-Frage kommen, dann es gab in den vergangenen Jahren einen Anstieg von 30 Millionen Euro Kosten im Bereich dem MR und CD. Dabei muss man wissen, es gab früher eine Beschränkung, dass diese Untersuchungen primär über Fachärzte gekommen sind und eine Bewilligung bedurft haben. Und natürlich unter dem Aspekt, dass wir in Österreich fast die meisten CDs und MRs europaweit fahren oder in den OECD-Staaten. Wenn Sie sich vorstellen, Holland hat doppelt so viele Einwohner wie Österreich hat und 10% von den Schnittbilduntersuchungen, also CD-MR-Untersuchungen, dann müssen wir uns in der Situation, in der wir heute stehen, alle Themen, wo wir über dem Schnitt auch in Europa sind, genau anschauen und analysieren, warum das so ist. Und dann unter Umständen, damit wir das gesamte System auch so erhalten können, wie es ist, und eine Versorgung sicherstellen können, beurteilen, wo wir Maßnahmen treffen, dass hier darauf geschaut wird, dass die Zahlen auch im Rahmen sind, so wie es wichtig für die medizinische Versorgung ist.
Aber nochmal, es wird ja sehr viel Geld hinein investiert in das österreichische Gesundheitssystem. Es gibt MRTs ja scheinbar in einem gewissen Ausmaß, das Ihrer Meinung nach ausreichend wäre, wenn die Ärztinnen und Ärzte es effektiver nutzen würden. Oder verstehe ich das falsch?
Also ich glaube...
Gibt es genug MRTs in Österreich grundsätzlich oder ist natürlich, das eine Verteilungsfrage?
Nein, natürlich gibt es das in Österreich.
Mehr trotzdem als warten Menschen sehr lange.
Ich habe Ihnen ja gesagt, dass wir im Vergleich zu vielen anderen OECD-Staaten massiv hohe Zahlen haben bei diesen Untersuchungen. Das ist eine Entwicklung gewesen, dass man, bevor man ein Röntgen macht oder Ähnliches, dass man ganz einfach, und das ist mittlerweile auch die Erwartungshaltung von der Bevölkerung, dass ein MR oder ein CT gemacht wird. Und Ärztinnen und Ärzte, wir müssen darauf schauen, dass diese Indikationsstellungen auch der Notwendigkeit entsprechen und dann auch erklärt wird, warum wir eine Untersuchung machen oder warum das in dieser Situation noch nicht sinnvoll ist. Wenn ich ein Beispiel bringen darf, es ist, wenn Sie Rückenschmerzen anschauen, dann ist es so, dass oft auch auf den Wunsch des Betroffenen sehr rasch ein CT oder ein MR von der Wirbelsäule gemacht wird. Wir wissen aber, dass über 90% dieser Beschwerden nach ein paar Wochen sowieso weg sind. Natürlich ist der niedergelassene Arzt, die niedergelassene Ärztin in der Situation, dass sie ausschließen muss und sicherstellen muss, dass trotzdem, wenn etwas Gefährliches vorliegt, das rasch diagnostiziert wird. Es kann ja mal auch eine bösartige Erkrankung dahinter stehen oder ein akutes Gefäß. Erkrankung und ähnliches. Und hier müssen wir gemeinsam Wege finden, dass wir in dieser Situation trotz alledem darauf achten, dass unsere Mittel gut verteilt sind.
Sie haben gerade die niedergelassenen Ärzte angesprochen.
Ja. Darf ich dazu kurz
Bitte,
Stellung nehmen? Also es klingt so ein bisschen, als würden wir einfach so alles Wünsch dir was rausgeben. Das ist nicht richtig. Ich habe tagtäglich Diskussionen mit Patientinnen und Patienten, die sagen, ich hätte gerne eine MR von da oben bis da unten und dann erkläre ich ihnen, dass das nicht notwendig ist. Wenn wir immer verglichen werden mit anderen Ländern. In anderen Ländern hat der Hausarzt 20 bis 30 Minuten Zeit, um sich die gesamte Akte anzuschauen und wirklich durchzuarbeiten und zu schauen, was gemacht worden ist. Ich habe diese Zeit nicht. Wir arbeiten derzeit in einer 3 Minuten Fastfood-Medizin. Ja? Das heißt, ich habe 3 Minuten Zeit, um den Patienten wirklich zu fragen, was gibt es, die gröbsten Sachen abzuarbeiten und die beste Diagnostik zu bekommen. Was man auch sagen muss, wir sind digital relativ schlecht. Ja, wir kriegen die Befunde aus den Spitälern nicht, wir bekommen die Befunde aus den ÖGK-Ambulatorien nicht. Das heißt, wenn der Patient vor mir steht und sagt, ich habe noch nie ein MR gehabt von der Wirbelsäule und habe seit 6 Monaten Beschwerden, muss ich mich auf das Wort des Patienten verlassen. Und dann kommt es dazu, dass es zu Doppelbefundungen kommt. Weil natürlich der Patient hört aus den Medien, ach, ich muss ein MR haben, weil das MR ist das Allerbeste. Was nicht die Wahrheit ist, weil es gibt manche Krankheitsbilder, wo vielleicht ein Ultraschall sogar besser ist. Ich rede jetzt zum Beispiel von der Schulter. Aber was man auch sagen muss, es ist dieses Wünsch dir was, das muss von der ÖGK kommen, wo man sagt, liebe Leute, die Grundversorgung ist sichergestellt, der Arzt entscheidet, welche Untersuchung notwendig ist und was sie brauchen und es gibt eben kein Wünsch dir was. Das Problem ist, dass viele Ambulatorien sogar einfach die Leistungen aufschreiben. Wir wehren uns überhaupt nicht gegen die ABS-Pflicht, dass wir wieder bewilligen lassen, ist halt für den Patienten unangenehm. Aber was ich nicht machen kann und wo ich meine Kolleginnen und Kollegen wirklich in Schutz nehmen muss, es ist nicht so, dass wir mit der Ressource Gesundheit fahrlässig umgehen und jedem alles aufschreiben, was es gibt. Wir haben tagtäglich Diskussionen diesbezüglich. Und wir sind sehr ökonomisch in unserer Verschreibung und in all dem, was wir tun. Und die Bitte ist, wir brauchen mehr Zeit für unsere Patientinnen und Patienten, damit wir solche Doppelbefundungen verhindern können, damit wir Zeit haben, dass der Patient die beste Therapie bekommt, die er notwendig hat. Ja? Und dann muss es aber auch bitte funktionieren. Und wie gesagt, ohne Zeit und ohne die Digitalisierung, wo wirklich Bedarf ist, auch von eurer Seite, wie gesagt, eure Ambulatorien schicken uns leider noch immer die Befunde per Post, Wochen später, muss ich mich auf das verlassen, was mir der Patient sagt. Und der Patient will natürlich lieber ein MR und will natürlich lieber ein CT als irgendein Ultraschall.
Wollen Sie noch kurz replizieren?
Natürlich, das Thema der Digitalisierung ist ein ganz wichtiges, das uns alle im Gesundheitswesen trifft. Noch dazu, wir hatten jetzt gerade das Thema der Faxablöse, das über viele Jahre ein Kommunikationsinstrument gewesen ist und das aus datenschutzrechtlichen Gründen weggekommen ist. Und hier müssen wir die neuen, auch mit KI, wie das heute oft gesagt wird, Möglichkeiten rasch nutzen. Und da ist die Frage natürlich immer der Finanzierung, weil wenn man große Systeme aufstellen will, da brauchen wir ganz einfach auch die Unterstützung aus der Politik und von der öffentlichen Hand, dass wir dann gemeinsam solche Systeme, die uns rasch auch die Informationen geben und vergleichen lassen,
ermöglicht. Wir müssen gerade sparen, das Budgetdefizit ist enorm groß, das Geld wird hier weniger als mehr in den nächsten Jahren.
Ich glaube, ja, trotzdem, ich glaube, wenn man die ersten Schritte so setzt, dass man sagt, das machen wir gemeinsam oder hier verwenden wir gemeinsam bestimmte Tools, dann kommen wir schon weiter. Und wir haben natürlich in Österreich mittlerweile sehr viele Daten und wir müssen auch schauen, dass wir diese gemeinsam nutzen dürfen. Auch das ist unter den Bedingungen der strengen Datenschutzbestimmungen oft sehr schwierig und manche Patienten nicht nur bei der Frau Doktor in der Ordination, sondern genauso bei uns sind überrascht, dass ich nicht in die Daten von der Frau Doktor hineinschauen kann und sagen kann, ah, das haben sie beim Hausarzt gemacht, das beim Facharzt und diese Bildgebung ist schon da, sondern das kann ich nicht. Und wir müssen endlich so weit kommen, dass wir auch gemeinsam das nutzen können, um auch die Patienten entsprechend gut versorgen zu können.
Stichwort, die Patienten entsprechend gut versorgen können. Da gibt es die sogenannten Primärzentren, die also Primärversorgungszentren, die dazu geschaffen wurden oder geschaffen werden sollen, um also möglichst viele Menschen auch möglichst nah an ihrem Wohnort versorgen zu können, verschiedene Ärzte in einem Gebäude etc. So, wir haben eine Grafik vorbereitet. 95 davon gibt es seit Anfang April, diese Primärversorgungszentren in ganz Österreich, die meisten davon in Wien, wir sehen das hier. Und wir sehen hier auch, dass außer in Salzburg und in Vorarlberg die meisten Bundesländer noch relativ weit hinterherhinken, was die Erfüllung dieses Plans, nämlich bis Ende 2025, diese Anzahl an Primärversorgungszentren zu errichten, hinterherhinken. Woran scheitert das? Ist das etwas, was Sie auch als zentralen Punkt sehen in der Versorgung des Patienten, der Patientin in Österreich?
Also was man sagen muss, mit dem Ziel, diese ganzen PVEs zu eröffnen, das ist eine gute Sache, gar keine Frage, aber damit werden wir die Bevölkerung nicht retten und wir werden nicht jeden Patienten damit versorgen können, weil wenn wir in Vollausstattung gehen und die Annahme hätten, dass jedes PVE, jedes Zentrum 10.000 Patienten versorgt, was sie nicht tun, das ist eine sehr hochgegriffene Zahl, dann werden wir 1,2 Millionen Menschen versorgen. Was ist mit den anderen 8 Millionen? Die sind in diesem Plan nicht drinnen. Wir fordern schon seit Ewigkeiten ein PVE-Light, wo jeder Hausarzt im ersten Schritt quasi die ganzen Zusatzleistungen anbieten kann. Was man sagen muss, ja, die PVEs sind gut, aber sie können nicht die gesamte Versorgung übernehmen. Das ist einmal ganz klar. Und ein PVE zeichnet sich dadurch aus, dass es längere Öffnungszeiten hat. Ja? Was man auch sagen muss, diese großen Immobilien, wo diese Zentren stattfinden, sind nicht finanzierbar. Das funktioniert derzeit nur, weil es extrem hohe EU-Förderungen dafür gibt. In dem Moment, wo es diese Förderungen nicht gibt, kann kein Mensch sich das leisten, in der Ordination 500 Quadratmeter, 300 Quadratmeter zur Verfügung zu stellen. Das muss man auch ehrlich sagen und da muss jetzt auch die Politik gefragt, wenn diese EU-Förderungen aufhören, wird es keine PVEs mehr geben. Das ist einmal der eine Fakt. Und der zweite ist, man muss wirklich schauen, dass die Versorgung auch in den PVEs, die haben ja da genau das gleiche Problem, wie ich sie in der Ordination habe. Weil es ist ja auch eine Gruppenpraxis, wo drei Ärzte zusammenarbeiten. Die können genauso Leistungen, die ich habe, nicht anbieten. Sie können keine DD mehr, keine Thrombose, keine CRPs. Die sind an den gleichen Honorarkatalog gebunden wie wir. Das heißt, wir brauchen flächendeckend bei den Einzelordinationen und bei den PVEs Leistungen, wo wir die Spitäler entlasten können. Wir brauchen Zeit für den Patienten, sowohl im PVE als auch in der Einzelordination, damit der Patient eine gute Diagnostik bekommt, Doppelbefundungen werden verhindert und wir hätten schlagartig eine tolle Versorgung.
Noch einiges zu tun. Wir haben leider keine Zeit mehr. Ich hätte sonst sehr gerne noch über einige Themen mit Ihnen beiden mich unterhalten. Vielleicht, ich gehe davon aus, dass Sie sich auch oft genug zusammensetzen und hoffe im Sinne der österreichischen Patientinnen und Patienten, dass es gelingt, die Versorgung in Österreich, das Gesundheitssystem entsprechend aufrechtzuerhalten oder zu verbessern noch. Vielen Dank auf jeden Fall, Frau Nagme-Kammerleien-Schmidt. Und vielen Dank, Herr Krauter, fürs Kommen und Ihnen damit noch einen schönen Abend.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ja, bei uns geht's gleich weiter, unter anderem mit einer neuen Chefin der Grünen oder Kandidatin für den Spitzenposten der Grünen. Die Lebenserhaltungskosten in Österreich werden auch immer höher und dann kommt er hier noch dazu, Donald Trump. Das wird also auch nicht besser. Wir schauen uns an, was Europa da tun kann gegen die Zollzerstörungsszenarien des amerikanischen Präsidenten. Das und vieles mehr gleich. Gesundheit, Gewessler, Wienwahl, Trumps Zollzerstörung und der langsame Tod der österreichischen Neutralität. Das sind die Themen, die ich jetzt bespreche mit meiner Kollegin Manuela Reidl. Herzlich willkommen.
Hallo Jakob.
Und mit dem Meinungsforscher Christoph Haselmeier zu meiner Rechten. Hallo.
Danke für die Einladung, Herr Wiel.
Einen schönen guten Abend. Starten wir mit der Gesundheit. Die haben wir jetzt gerade besprochen. Da hätte ich die Frage an Sie, Herr Hasenmeier. Gibt es da eine aktuelle Umfrage, eine aktuelle Studie dazu? Wie ist da die Stimmung im Land, was die österreichische Gesundheit betrifft?
Es gibt viele Umfragen, was die Gesundheit betrifft, von Ärztekammern in den jeweiligen Bundesländern, von den unterschiedlichen Instituten, von Institutionen, von Zeitungen, von TV-Häusern. Also wie gesagt, da gibt's ganz, ganz viel in den letzten Jahren. Und eines, das deckt sich bei allen Umfragen. Gesundheit ist ein wichtiges Thema und nicht nur in der älteren Generation, die wir gerne als 60 plus hier bezeichnen bei uns in der Markt- und Meinungsforschung, sondern das geht eigentlich quer durch, beginnend bei den ab 16-jährigen repräsentativ ausgewählt wahlberechtigte Österreicherinnen und oder Österreicher oder auch Menschen, die generell auch in Österreich leben. Das heißt, das ist ein breites Thema und in Wirklichkeit, ja, gefühlt, wir sprechen ja medial immer von einer Zwei-Klassen-Medizin, ja, haben auch jetzt ja auch wieder auch gehört. Ich bin ja der Meinung, wir haben eine Vier-Klassen-Medizin, ja. Wir haben also die allgemein, die versichert sind, ja. Dann haben wir die Sonderklasse 1, die Sonderklasse 2. Das heißt, die sich leisten können, mit zwei Leuten, wenn sie ins Krankenhaus müssen, zusammenzulegen. Dann die ein Einzelzimmer haben, zahlen natürlich hier noch mehr bei ihrer Privatversicherung. Plus dann die, die jemanden kennen und direkt bezahlen und dann schneller drankommen. Also das ist natürlich ein Thema, beschäftigt alle und es wird wohl final nicht besser werden, obwohl sich gerade jetzt zwei Bundesländer äußerst bemühen. Niederösterreich hat gerade einen Allparteienbeschluss im Landtag gehabt, um hier das Gesundheitssystem neu aufzustellen. Da war federführend Landesrat Schleritzko und von der ÖVP und Wien auch Michael Ludwig, der Bürgermeister, der gerade im Wahlkampf steckt, der hat gesagt, wir brauchen zumindest, und Wien plant 60 Primärzentren unter anderem, wo die verschiedensten Ärzte auch unter ein Dach kommen. Also Sie sehen, Politik hat es erkannt, aber morgen gibt es die neuen Budgetzahlen. Schwierig.
Die Budgetzahlen schauen nicht besonders gut aus. Magst du noch was ergänzen?
Es ist aber nicht nur aufgrund der Budgetzahlen schwierig. Es war schon immer ein wahnsinniger Haarausreißerjob, das Gesundheitsministerium zu bekommen, einfach weil das Kompetenzwirrwarr, das da drinnen stattfindet, seinesgleichen sucht. Und natürlich die unterschiedlichen Beteiligten völlig unterschiedliche Interessen haben. Eine niedergelassene Ärztin sagt, warum investiert ihr immer noch so viel in Spitäler? Die Gesundheitskasse, das haben wir jetzt auch gerade in deinem Interview gut herausgehört, sagt, warum verschreibt ihr so viele CTs? Also es ziehen an allen Ecken und Enden die unterschiedlichen Beteiligten in unterschiedliche Richtungen. Das, was sie eint ist, und das glaube ich auch den meisten, dass sie sagt, uns geht es auch um die Patientinnen und Patienten in erster Linie. Aber was wir auf alle Fälle wissen ist, und das haben wir auch alle schon gehört, aber sollten wir ernster nehmen, das hat die OECD neulich wieder erhoben, dass wir EU-weit zu jenen Ländern zählen, die auf die Art von Medizin setzt, die dann ansetzt, wenn man schon krank ist. Es gibt genügend leuchtende Vorbilder in Europa, wo die einzelnen Menschen wesentlich mehr gesunde Lebensjahre haben. Das sollte uns zu denken geben. Und das wird auch im Wien-Wahlkampf, wie du schon gesagt hast, aufgegriffen von Bürgermeister Michael Ludwig, der deshalb Wien zur Präventionshauptstadt machen will und dazu einige Pläne vorgelegt hat. Nur dann sind wir wieder, auch das hast du gesagt, beim Geld.
Ja, da geht es natürlich um.
So ist es.
Da gibt's,
aber Prävention, ich stimme dir, Manuela, vollkommen zu. Also wie gesagt, das ist wirklich das Zauberwort, du hast das vollkommen richtig angesprochen. Ja. Und das tät uns allen nicht schaden, inklusive mir.
Das kann auf jeden Fall, wie du sagst, uns allen nicht schaden. Wir fangen am besten gleich morgen damit an. Apropos ziehen alle in einem Strang, das ist derweil einmal bei den Grünen der Fall. Allerdings könnte sich das ändern. Es gibt jetzt nämlich eine Spitzenkandidatin, eine erste, die sich da hervortut, um Werner Kogler zu beerben. Und zwar ist das Leonore Gewessel. Die hat sich da jetzt dazu geäußert und gesagt, sie möchte kandidieren, um die Spitzenposition bei den Grünen. Hören wir mal rein, wie Leonore Gewessel das begründet.
Ich mach's. Ich kandidiere als Bundessprecherin der Grünen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir eine Minute gebt, um was dazu zu sagen. Gerade schaut so aus, als würde unsere ganze Welt den Bach runtergehen. Ukraine-Krieg, die Rechtsextremen im Aufwind, die Wirtschaft im Abwärtstrend, Hochwasser, Überschwemmungen, Waldbrände, Trump, Musk, Kickl. Man kann den Mut verlieren, aber das dürfen wir nicht. Wenn wir eine bessere Welt wollen, dann müssen wir dafür kämpfen. Und ich will kämpfen.
Ich mach's, sagt Leonore Gewessler also und gibt sich, ja, kämpferisch. Ist sie die designierte Neuspitzen- Kandidatin und Chefin der Grünen?
Eigentlich ist sie die fixe neue Chefin der Grünen. Sie muss auch gar nicht kämpfen, denn sie ist bei den Grünen, spätestens seit sie Ministerin war, sowas wie eine Säulenheilige. Natürlich hätte es auch andere mögliche Kandidatinnen gegeben, zum Beispiel die ehemalige Justizministerin Alma Sadic, um die es zuletzt ein bisschen ruhiger geworden ist. Da hätten sich ja auch manche erhofft, dass sie vielleicht spitzenkandidiert für die Wienwahl, statt Judith Püringer, die doch eine noch unbekannte, noch immer ein bisschen ein Politikneuling ist und noch keinen tatsächlichen Namen hat. Aber Leonore Gehwessler, wenn die sagt, sie macht's und dann rückt auch fast alle Parteispitzen sofort aus und sagen, ja, dann ist die Geschichte eigentlich gelaufen, auch bei einer basisdemokratischen Partei wie den Grünen. Natürlich muss sie erst offiziell beim Bundeskongress gewählt werden, aber das halte ich eher für Formsache.
Die Frage an Sie natürlich, Herr Haselmeier, ist Gehwessler damit durch? Willst du noch Gegenkandidatinnen geben? Beziehungsweise wie stehen denn diese Gegenkandidatinnen und auch Frau Gehwessler selbst in der Meinungsforschung da? Hat sie auch innerhalb der Grünen und außerhalb der Grünen das Potenzial, die Menschen für sich zu bewegen?
Also ich bin ja gerne der politische Prophet des Landes. In der Rolle gefalle ich mir, aber habe jetzt keine Glaskugel mit, ob noch doch nicht jemand noch aufsteht bei den Grünen. Eines ist aber ganz klar, sie ist de facto durch, weil auch von Manu Reidl schon perfekt auch wieder hier wiedergegeben worden ist, seit ja dem Renaturierungsgesetz spätestens ja, gilt sie als sowas wie eine politische Heilige innerhalb der eigenen Partei. Und sie ist sicher die perfekte Spitzenkandidatin ja für und auch die besekte Parteichefin für das eigene Klientel. Außerhalb dieses eigenen Klientels polarisiert sie doch deutlich, ja, aber ich bin ja immer der Meinung, das habe ich auch öfter schon hier gesagt, doch Polarisierung gibt es dich. Und durch Polarisierung kriegst du Aufmerksamkeit. Denken wir nur an Herbert Kickl, polarisiert auch Leonore Gehwessler. Also das muss nicht immer ein Nachteil sein.
Aber was kriegt man nicht? Regierungspartner.
Regierungspartner, das stimmt natürlich. Aber vielleicht braucht man ja beim nächsten Mal 4 Regierungspartner, wenn sich eine Dreierkoalition nicht mehr ausgehen sollte. Also wir wissen ja alles nicht, was tut sich in 4, 5 Jahren, wenn das überhaupt so lange hält.
Aber das heißt, die Einigkeit bei den Grünen ist unbestritten, steht sie auf dem Prüfstand?
Nein, also das sehe ich überhaupt nicht. Also, das ist, die Grünen hatten ja unterschiedliche Flügel, so ein bisschen der Realo-Flügel, der bürgerliche Flügel, der linke Flügel, aber hinter Leonore Gehwessler, da versammeln sie sich. Und wie gesagt, Leonore Gehwessler ist schon ein bisschen sowas wie ein Reibebaum, ja. Aber wie gesagt, durch Polarisierung gibt es an. Also muss nicht unbedingt ein Nachteil sein, wiederholen wir jetzt zwar, aber in die Richtung schätze ich das schon ein.
Die größte Schwierigkeit wird sein für Sie, denke ich, sich thematisch breiter aufzustellen, ne? Weil dass die quasi ein Lexikonwissen hat, was Klimaschutz, Energiewirtschaft, Renaturierung und so weiter betrifft und dass sie da auch sehr viel weitergebracht hat in Sachen Logistik. Ja, es sind in ihrer Zeit dann nicht alle Gesetze, die sie sich gewünscht hätte, verabschiedet worden, aber es ist sehr viel auf den Weg gebracht worden, was sich auch Industrieunternehmen oder erneuerbare Energieerzeuger zum Beispiel sehr stark gewünscht haben. Das kann sie, das weiß sie, da kennt sie sich aus. Aber wenn man Bundeschefin ist der Grünen, dann muss man auch Antworten haben auf Themen wie Sicherheit, auf Themen wie Migration, auf Themen wie Bildung. Und dazu ist nichts überliefert bisher, was Leonore Gehwessler dazu denkt zu diesen
Themen. Da hast du natürlich vollkommen recht, aber ich sage dir schon eines. Entscheidend wird sein bei der Leonore Gehwessler, schafft sie es von ihrer Persönlichkeit her, neben sich auch andere Grüninnen, ja, um es hier zu gendern, ja, groß werden zu lassen, neben sich. Ich denke hier zum Beispiel auch die von dir angesprochene Alma Zadic. Ich denke hier an Sigi Maurer. Ich denke hier an auch die Judith Büringer, die du angesprochen hast, die wird immer auch bekannter in Wien durch den Wahlkampf, ja, oder Kein Eder, ja, aus Oberösterreich. Das heißt, die Frage ist, sagt sie, das bin rein ich und rede ich mit der Mehrheit, mit den Medien, oder macht sie quasi eine Wagenburg und sagt ich, oder schicke ich bei gewissen Themen einfach andere raus, und da könnte eventuell diese Regierungsbeteiligung schon hilfreich gewesen sein, weil ich in der breiten Bevölkerung jetzt schon mehr kenne als nur zum Beispiel zu Zeiten Eva Glawischnik, gut, da hast du noch den, damals wurde noch genannt, Sascha van der Bellen, also Alexander van der Bellen, aber dann war auch bald einmal Schluss. Also wie gesagt, das ist das Thema. Schafft sie es von ihrer Persönlichkeit her, die anderen zu akzeptieren, und ob es hier Rollenverteilungen gäbe oder nicht, das ist für mich die entscheidende Frage.
Ich habe eine sehr spannende Umfrage von einer sehr spannenden Umfrage gehört. Da gibt es scheinbar eine aktuelle Umfrage zum Thema Lobau. Wir wissen, das ist diese Stadtautobahn, die die Stadt Wien, die der Bürgermeister in Wien, Michael Ludwig, unbedingt bauen möchte. Und es gibt Proteste dagegen seit Jahr und Tag. Die Grünen sind in dieser Frage absolut einig. Diese Stadtautobahn soll und darf nicht gebaut werden. So, und jetzt kommt's. Immer mehr SPÖ-Wählerinnen und Wähler sehen das aber scheinbar so, dass sie sagen, ja, wir sind da eigentlich mehr mit den Grünen einer Meinung. Die Lobau muss bleiben. Wie ist das zu erklären aus Sicht der Meinungsforschung?
Die Umfrage, die Sie ansprechen, die ist vom Institut für Demoskopie und Datenanalyse, dem IFDD, also von uns, im Auftrag der Wiener Grünen, muss man dazu sagen, haben wir gerade gemacht, letzte Woche abgeliefert. Es gibt natürlich ein überschneidendes Klientel. SPÖ kommuniziert mit Grün in Wien, zum Beispiel FPÖ kommuniziert mit der ÖVP und vice versa. Und das Thema Lobau, über die Lobau in den 80er Jahren sind ja die Grünen überhaupt gegründet worden. Das heißt, von der Kommunikationsstrategie der Grünen auf Landesebene in Wien ist das absolut grundvernünftig, hier wieder den Kreis zu schließen. Weil, was fällt mir ein, wenn ich Grüne sage, nicht nur in Wien, Lobau, und das ist natürlich ein Thema. Gleichzeitig habe ich eine sehr dominante SPÖ mit dem Bürgermeister Michael Ludwig, der ja auf die Wahlplakate auch raufschreibt, die Wien-Partei. Damit zeigt er quasi diese Breite. Und ja, so quasi die Grünen, ja, mit Judith Büringer versuchen zumindest dieses gallische Dörfchen zu sein, Asterix oder die Gallier, die halt hier quasi gegen die Römer kämpfen, um hier Comic heranzuziehen. Ja. Und genau das Gleiche ist natürlich auch hier. Und da SPÖ und Grüne miteinander kommunizieren, ist das gar nicht so abwegig, dass es schon rund um die 50% deklarierte SPÖ-Wähler gibt, die sagt, ja, das ist ein Thema und ja, das sollte im Zeit des Klimawandels so sein. Damit setzt sie aufs richtige Pferd und auch die Kommunikationsstrategien.
Das ist ja auch das Spannende bei dieser Geschichte, dass die SPÖ versucht ja, das alles abzudecken. Die will da diese Catch-all-Partei sein und sagen, Verkehrsberuhigung, wir sind für Verkehrsberuhigung. Das ist ja das neue Schlagwort der Uli Simmer, der Verkehrsstadträtin. Die sind ja auch total stolz, die Wiener Sozialdemokraten, auf so eigentlich grüne Prestigeprojekte wie diese neue verkehrsberuhigte Maria-Hilfer-Straße auf das 365 € Jahresticket für die Öffis und. Aber mit diesem Lobautunnel-Ding stehen sie in einem Lager mit der FPÖ, der deklarierten Autofahrerpartei, und mit der ÖVP und müssen sich dann als Betoniererpartei beschimpfen lassen von allen, die ganz eindeutig grün wählen. Die werden sowieso nicht zur SPÖ wechseln, aber dennoch ist das gar nicht unproblematisch. Und das zweite Kommunikationsproblem ist, dass es kaum Expertinnen und Experten gibt, die ernst genommen werden. Also da rede ich jetzt von der Technischen Uni oder von den diversen Mobilitätsinstituten, die sagen, das ist eine gute Idee, weil das ein Märchen ist, dass wenn man eine zusätzliche Straße baut, andere Straßen entlastet werden. Zusätzliches Angebot fürs Autofahren heißt, immer mehr Leute finden Autofahren super und der Verkehrsaufkommen erhöht sich und dann landen in der Innenstadt noch mehr Autos, als wir es jetzt haben. Also wenn das so aus den Umländern das Autofahren in die Stadt hinein noch attraktiver wird. Und das ist ein Problem, dem sich auch die SPÖ wird stellen müssen. So erklärt sich auch, dass unser neuer Verkehrsminister, ein enger Kompagnon des Wiener Bürgermeisters, ja auch ganz vorsichtig ist und sagt, wir werden das mit dem Lobautunnel überprüfen. Er sagt es nicht ab, aber er sagt, wir prüfen noch einmal.
Und da will ich gleich reinspringen, ja, was du sagst, ja, mit dem Überprüfen. Warum tut es jetzt der Verkehrsminister Hanke, der davor Stadtrat, der über viele, viele Jahre in Wien war? Weil man natürlich noch nicht das Ergebnis kennt, das Endergebnis. Und wir haben ja auch die Sonntagsfrage für die Wiener Grünen gestellt. 1000 Wienerinnen und Wiener wurden hier repräsentativ ab 16 befragt. Und die SPÖ kommt hier auf 39% der Stimmen, wenn am kommenden Sonntag die Landtags- und Gemeinderatswahlen wären. Die Freiheitlichen nach unseren Zahlen auf 21%. Die Grünen auf 12%. Matchen sich dort um den Platz 3 mit der ÖVP, die derzeit auf 11% kommt. Die Neos bleiben voraussichtlich einstellig mit 9% und die KPÖ und Strache scheitert, Strache politisch Mause tot, 2%, KPÖ 4%. Warum ich das sagen will, ist, SPÖ und Neos wird sich voraussichtlich, wenn das so bleibt, nicht ausgehen. Das heißt, die Frage ist Zweierkoalition, macht es die SPÖ dann mit der ÖVP oder doch wieder mit dem Grünen? Michael Ludwig hat ja Erfahrungen quasi mit allen dreien und das ist die entscheidende Frage. Und jetzt geht es hier um die Positionierung und ums Mobilisierung des eigenen Wählerklientels bei den jeweiligen Parteien.
Und die KPÖ kommt rein oder kommt nicht
rein? Nein, kommt nicht rein. Die steht derzeit bei 4, Tendenz sogar eher Richtung 3. Ja. Wir haben es mit 4 ausgewiesen. Du hast da 5%-Hürde für die Zuseherinnen und Zuseher in Wien. Sie ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Aber also da sieht man schon.
Jetzt gerade noch möglicherweise für viele Grüne ein Feindbild, möglicherweise schon bald ein Koalitionspartner in Wien.
Weil SPÖ spürt sich nicht in Wien. Das hat man ausgeschlossen.
Genau. Am Montag haben wir dann übrigens bei beiden Seiten live die Grünen-Spitzenkandidatin Judith Büringer und Bettina Emmerling von den NEOS hier bei uns. Da können wir das dann gleich nochmal besprechen und die beiden auch fragen, was sie von diesen Zahlen halten. Kommen wir zu guter Letzt oder fast zu guter Letzt, weil ein sehr spannendes Thema, die Neutralität, haben wir dann noch am Ende. Zuvor allerdings reden wir über den US-amerikanischen Präsidenten. Der gibt uns ja einiges an Gesprächsstoff seit seinem Amtsantritt, vor mittlerweile auch schon wieder ein paar Monaten. Jetzt sind es die Zölle. Ja. Die ganze Welt treffen und das gewisse Weltuntergangsstimmung. Long steht die Welt nicht mehr.
Hast du investiert?
Wie?
Jetzt hättest du viel Geld verdient.
Oh, ich zittere um Millionen hier an dieser Stelle.
Hast du investiert? Also ich glaube.
Wie hart, Manu, treffen diese Zölle auch Österreich? Wie macht sich das nämlich auch für den Bürger, die Bürgerin bemerkbar? Oder ist das bis jetzt eh wurscht?
Also ich glaube, das eine, was wir bemerken, ist, dass wir in dieser weltpolitischen Lage sehr oft Passagiere und Passagierinnen sind. Ja, denn die Zollverhandlungen und die Frage, wie sehr bietet man Donald J. Trump die Stirn, inwieweit baut man Drohkulissen auf, inwieweit setzt man dann doch aufs Prinzip Hoffnung und Warten, das wird alles auf EU-Ebene entschieden, das ist das eine. Wie stark das die österreichische Wirtschaft trifft, wird nicht zuletzt vom Exportland Deutschland entschieden. Wenn dort der Autosektor stark leidet, dann wird man das auch hier spüren. Und was die Teuerung betrifft, das kommt jetzt ganz darauf an, wie lang diese Strafzölle, diese Gegenmaßnahmen, ob die wirklich notwendig sein werden und wie sehr man auf die Produkte setzt, die auf dieser Liste draufstehen. Ne? Denn zum Teil sind ja wirklich empfindlich hohe Zölle drauf, bis zu 25%, und da spürt man dann schon auch im Konsum.
Ja. Ergänzung?
Diese Woche, ganz kurz, diese Woche haben gewisse Leute in Amerika sehr viel Geld verdient, die an der Börse spekuliert haben, auf steigende oder auf fallende Kurse.
Verdacht des Insiderhandels ja auch.
Das steht zumindest im Raum. Wer könnte das besser wissen als nicht dieser Herr, der hier im Hintergrund quasi eingeblendet worden ist, und sonst ist dem nichts hinzuzufügen mit den Zöllen. Die Frage, was kommt final wirklich?
Dann grätsche ich da gleich rein, weil eine sehr interessante Frage haben wir noch zu klären, und zwar die Neutralität. Da gibt es eine ganz aktuelle Umfrage auch, Herr Hasmeier, die Neutralität bis jetzt, die heilige Kuh so ein bisschen, wird jetzt gerade geschlachtet auf dem Altar der Angst. Wir haben da auch eine entsprechende Grafik dazu vorbereitet. Und dieser Grafik zufolge bekennen sich immer noch 55% der Befragten zur österreichischen immerwährenden Neutralität. Aber immer mehr Menschen sagen scheinbar, naja, in einer Welt wie dieser kann man nicht neutral sein.
Ja, das ist die letzten Jahre immer bergab gegangen, Stichwort Neutralität, auch quer durch die jeweiligen Parteien. Ja, die NEOS waren eigentlich die einzigen, die eigentlich immer für ein europäisches zum Beispiel Verteidigungsbündnis waren, auch einem NATO-Beitritt nicht unbedingt abgeneigt sind. Aber Beispiel, vor 10 Jahren waren noch 90 bis 95% haben gesagt, sie sind hier für die Neutralität. Ja, dann hatten wir das gemessen nageln Sie mir jetzt nicht fest, vor 2-3 Jahren für die APA, da waren es, also für die österreichische Presseagentur, da waren es, glaube ich, noch 75%. Und jetzt ist dieser Wert wirklich drastisch noch einmal gefallen auf 55. Ja. Und davon, bei den 41 können sich vorstellen, rund ein Drittel eine EU-Verteidigungsunion und 8% einen NATO-Beitritt.
Sehr gut. Also auch hier die Zahlen in Bewegung, hätten wir das auch besprochen. Vielen herzlichen Dank auf jeden Fall für diese ausführliche Analyse an Manuel Reidel, unsere Puls24-Politikanalystin, und an Christoph Hasenmeier vom Institut für Demoskopie und Datenanalyse. Vielen Dank fürs Kommen. Und
bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten
noch
Mal.
Noch einen schönen Abend. Sie bleiben mir bitte dran. Hier geht es nämlich gleich weiter mit wild umstritten. Dazu Gast die Journalistinnenlegende Anneliese Rohrer, Grünen Grande Harald Walser und Kabarettkönig Thomas Maurer. Das wird auf jeden Fall eine sehr interessante Sendung mit ähnlichen Themen, wie wir sie hier besprochen haben, nochmal aus einer anderen Perspektive. Wir beleuchten heute also sendungsübergreifend nicht nur zwei Seiten, sondern sämtliche Seiten zu den Themen des Tages. Ihnen damit noch viel Vergnügen, machen Sie es gut. Alle weiteren Informationen gibt es wie immer auch auf unserer Homepage auf puls24.at. Schönen Abend noch, auf Wiederschauen.